Ausland wohnten, sprach man auch nicht zur Kirche gehen, sondern zur oder in die Versammlung gehen. Die Versammlung, es ist ein Ort, wo wir neben Gebet und Wortverkündigung speziell zusammenkommen, um Gemeinschaft miteinander und mit Gott zu haben, wo wir Gott unser Lob, Dank und Anbetung bringen können. Wie schön, dass es heutzutage an vielen Orten zugleich möglich ist. Im Alten Testament war es der Tempel, weil es im Bewusstsein der Menschen sich so verankert hat, Gott wohnt im Tempel. Jesus sagt der Frau am Brunnen in Sychar, dass es eine Zeit kommen wird, wo Menschen Gott an jedem Ort anbeten werden. Paulus sagt an die Gläubigen, ihr seid der Tempel. Ich möchte den Predigttext für heute lesen. Der steht im Jakobusbrief 5, Verse 13 bis 18 nach der Züricher Bibelübersetzung. Geht es jemandem unter euch schlecht, so bete er. Hat jemand Grund zur Freude, so singe er Gott ein Loblied. Ist jemand unter euch krank, so rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Die sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatterten retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, es wird ihm vergeben werden. Bekennt einander also die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird. Elia war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie wir. In seinem Gebet bat er, es möge nicht mehr regnen. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate lang. Und wiederum betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde ließ ihre Frucht hervorsprießen. Was meint ihr? In diesem Abschnitt, wo kann man den Akzent oder wo kann man die Hervorhebung machen? Was ist der Kern dieses Abschnittes? Was meint ihr? Ja, die meisten Menschen nennen auch an dieser Stelle das Gebet des Glaubens. Und sie sagen auch, das ist der Schlüssel. Das Gebet des Glaubens löst euer Problem an Leib und Seele. Bekennt eure Sünden und betet füreinander, so wie Jakobus es sagt, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird. Und über das Gebet des Glaubens möchte ich heute etwas sagen, darüber sprechen. Elia war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie ich, wie jeder von euch. Und in seinem Gebet bat er, es möge regnen, wie wir gelesen haben. Und es geschah so, wie er es gebeten hat. Ehrlich gesagt, ich finde es schade, dass oft dieser Kernpunkt, der Mittelpunkt, allein auf das Gebet gesetzt wird. Es hört sich so wunderbar an. Elia, der Superkerl, der braucht nur einmal beten, wupp, geschieht es. Er vollbringt Wunder. Ja, dieser Eindruck entsteht, was für ein großartiger Mann ist das, Elia. Ich denke, um mehr Informationen zu bekommen, macht es Sinn, die Originalgeschichte oder was hier von Jakobus beschrieben wird, etwas genauer zu betrachten. Und diese Geschichte wird uns überliefert im 1. Könige 18. Hier wird es beschrieben, was und wie Elia gebetet hat, damit es regnen soll. Und dort steht, und nach längerer Zeit, im 3. Jahr, erging das Wort des Herrn an Elia. Geh, zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf den Erdboden. Und Elia ging, um sich Ahab zu zeigen. Der Hunger aber war sehr groß in Samaria. Ja, und schon wieder, was ist hier der Kern? Elias Glaube oder das Bevollmächtigungsmaß, die Vollmacht, die er von Gott bekommen hat. Er hat jetzt entschieden, dass es regnen soll, hat gebetet und es fing an zu regnen. So entsteht im ersten Augenblick der Gedanke. Aber nein, es ist überhaupt doch gar nicht so. Es beginnt mit dem Wort. Ein sehr klar ausgesprochener Wille Gottes. Gott bestimmt, soll es regnen oder soll es nicht regnen? Hier wird klar gezeigt, dass Gott zu Elia sagte, ich werde den Regen geben. Alles, was Elia danach tun muss, nur zu Ahab gehen und ihm das berichten. Das Wort und nur das Wort, das der Mensch im Gebet erhält, ist der Ausgangspunkt, der Anfangspunkt. Und der Glaube kommt vom Hören, von der Fähigkeit, es zu hören. Und das Hören kommt wo? Aus dem Wort Gottes. Nach dem spannenden Gespräch zwischen Ahab und Elia fährt Ahab wieder weg. Und Elia sagt ihm, er soll essen und trinken und soll sich vorbereiten, bereit machen, denn es kommt ein großer Regen. Elia aber stieg auf den Gipfel des Berges Karmel, beugte sich zur Erde hinieder und vergrub sein Angesicht zwischen seinen Knien. Hier wird beschrieben, sollte eigentlich so sein, was ist? Was betet Elia? Wenn man das so bildlich sich vorstellt, möchte man sofort, wie es üblich ist, einen Stift nehmen, sich kurz Notizen machen. Was hat er denn gebetet? Welche Geheimnisse hat Elia? Was hat er verstanden, dass nach diesem Gebet, der über drei Jahre lange dauernde Dürre aufhört und innerhalb einer Stunde zu Ende geht und es anfängt zu regnen. Also was tat er? Steht geschrieben, er vergrub sein Gesicht zwischen seinen Knien. Manche sagen auch genau das. Auf Knien sollte man beten, unbedingt auf Knien beten, und um überhaupt erhört zu werden. Ich weiß nicht, hat schon jemand mal versucht, diese Position einzunehmen? So wie Elia hier auf Knien stehend, sein Gesicht in den Knien zu verbergen. Menschen haben massenhafte, feststehende Vorstellungen. Manche meinen, dass Gott nur kniende Gebetshaltungen erhört. Die anderen schwören auf irgendeine andere Art. Ich finde aber, all das hilft uns wenig in unserem Glaubensleben, weil es in meisten Fällen Traditionen sind. Elia betete und sein Diener sollte nach den Wolken Ausschau halten. Beim 7. Mal kam der Diener und berichtete, Es ist eine Wolke aufgetaucht, so breit oder so groß wie eine Handfläche eines Mannes. Ganz weit weg. Und dann ging es auch schon los mit dem Starkregen. So, dann frage ich mich, wo ist hier das Gebet? Wo wird hier beschrieben, wie Elia und was Elia gebetet hat? Ich kann hier nichts erkennen. Ist das nicht so, dass alles, was in der Bibel erwähnungswert ist, auch beschrieben wird? Es werden so viele Gebete aufgeschrieben in der Bibel. Das Gebet von Mose, von Samuel, von Salomo, von Daniel und. Hier dagegen kein Aufschreiben, auch nicht stichwortartig. Ich denke, dass der Sinn überhaupt nicht darin liegt, was und wie er gebetet hat. Es ist auch nicht wichtig, welche Methode Elia hier anwendet, sondern der Sinn liegt darin, dass Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, ich werde es regnen lassen, geh du nur hin zu Ahab. Wenn wir den Jakobusbrief lesen, sieht es dort so aus, dass Elia betet und der Himmel gab den Regen. Ein anderer Prophet, Jeremia, bat Gott für das Volk Israel. Jeremia war es sehr wohl bewusst, dass das Volk in Sünden versunken ist und Gott es an die Babylonier ausliefern will. Und darum tat er Fürbitte für das Volk. Gott antwortete, bete nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie. Denn ich werde nicht auf dich hören. Wow, was für ein Unterschied. Ich glaube, dass unsere Gebete oft an Gott vorbeigehen, weil wir oft unsere Tagesordnung, die wir auf dem Schirm haben, sozusagen Gott versuchen aufzuzwängen, aufzudrängen und überhaupt nicht nach seinem Willen fragen. Aus Respekt zu Jeremia sagt Gott ihm, versuch es gar nicht, darum zu bitten. Lass es einfach sein. Ich glaube, an Jeremias Stelle würde ich auch sagen, Herr, wie soll ich das unterlassen? Es ist doch mein Volk, sind meine Geschwister und schließlich ist es doch dein auserwähltes Volk, Gott. So wie Mose in der Geschichte, die uns heute vorgelesen wurde. Auch ein anderer Fürbitter, Abraham, der von Gottes Plänen Sodom und Gomorra zu vernichten erfährt, beginnt eine Verhandlung. Eine Auseinandersetzung mit Gott. Es entsteht ein ernsthaftes Gespräch und es scheint so, als ob sie sich einig werden können. Und auf einmal bricht Gott das Gespräch einfach ab und geht weg. Hat Abraham noch in der Zeit weiter zu Gott gesprochen? Macht es noch überhaupt Sinn, mit Gott zu sprechen, wenn Gott aufgehört hat, mit mir zu sprechen. Wir haben uns gerade einige Glaubensgrößen angeschaut. Das waren alles Menschen, die es fertiggebracht haben, Gott zu verstehen und sich niemals damit gerühmt hatten, durch ihren Glauben Gottes Vorhaben ändern zu können. Auf Gott wirken zu lassen, das Wetter zu verändern, Schicksale der Städte abzuwenden. Nein, sie wussten ganz genau, dass der Wille Gottes und der Menschenwille nicht miteinander kompatibel sind. Und die sind auch nicht vergleichbar. Der Mensch muss nachgeben. Nein, natürlich kann der Mensch sich entgegenstellen. Selbstverständlich. Aber ich finde, es wäre vergleichbar mit einem Versuch, einen Zug bei voller Fahrt stoppen zu wollen. Ich glaube, dass wir oft den Fehler machen, uns einzelne Geschichten aus der Bibel herauszugreifen und daraus Lehren aufzustellen. Ich habe mal eine Predigt gehört über denselben Elia und die Witwe aus Sarepta. Die letzte handvolle Menge Mehl, die Elia von der Frau einfordert. Die Botschaft war, jeder, der Gott das Letzte auch gibt, wird keinen Mangel und keine Not haben. Ich sage, ja, das ist so. Gott lässt niemanden unbelohnt. Dass das Menschenopfer als Beispiel der Frau alles, deinen Wohlstand, deine Beziehung zu Gott, wirklich alles bestimmt. Dabei kam mir der Gedanke, wie kann man ein Einzelbeispiel, das überhaupt gar nicht alltäglich, das sogar ein Wunder ist, nehmen und daraus eine Selbstverständlichkeit machen und es lehren. Selbst Elia, der zu der Witwe hingegangen ist, ging nach dem Wort von Gott. Gott schickte ihn dahin und hat die Frau damit beauftragt, Elia zu versorgen. Ich denke darin liegt der Kern, dass Elia dem Wort von Gott glaubte und dadurch fest davon überzeugt war, dass das Mehl und das Öl nicht ausgehen werden, weil es Gott so geplant hat. Elia war nur dem Wort Gottes gehorsam. Der Glaube ist sehr wohl wichtig, denn auch die Frau hatte geglaubt und sich darauf eingelassen. Sie hätte auch anders reagieren können, entscheiden können, aber auch das war eine Reaktion auf das Wort von Gott. Ich denke, für ein Wunder werden zwei Komponenten benötigt. Gottes Wort und der menschliche Glauben. Das Wort ist erstrangig. Durch den Glauben erhielt Noah eine Weisung, eine Offenbarung und baute die Arche. Alles, was Noah weitergetan hat, gründete in der Offenbarung, auf dieser Offenbarung. Was macht ein Gebet wirksam und effektiv? Ich glaube, dass der wichtigste Teil dabei ist, dass Gott mein Gebet hört. Es ist wichtiger als die Dauer meines Gebets, als meine Regelmäßigkeit, die Tatsache, dass Gott mein Gebet hört. Das ist wichtig. Oft wird davon gesprochen, dass Gott alles kontrolliert. Wie wir in den Sprüchen lesen, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Ist schon jemandem mal der Gedanke gekommen, wenn es so ist, hat es überhaupt Sinn, zu kämpfen, wirken und zu beten? Welchen Sinn hat dann mein Gebet? Wenn das alles stimmt, ich denke, solche Fragen sind gar nicht so absurd. Besonders wenn wir in einer schwierigen Lage stecken und nach unserem Ermessen nichts geschieht, nichts passiert. Wo ist der Sinn meines Gebets? Versuche ich Gott zu überreden, das zu tun, was er nicht will? Oder versuche ich es umgekehrt, das zu tun, ihm überreden, was er auch so schon tun wollte? Wozu muss ich denn nach seinem Willen fragen, wenn all das, was er will, so geschehen wird? Das sind schwierige Fragen. Und ich finde, die sind nicht einfach so zu beantworten und das Recht nicht mit eindeutigen Texten in der Bibel zu belegen. Denn wir lesen in der Bibel, finden in der Bibel eine ganze Menge an sich ähnelnden Fällen in der Bibel, die unterschiedlich ausgehen und zu unterschiedlichen Handlungen aufrufen. Betet ohne Unterlass oder die Witwe und der Richter der nach dem langen Bitten sich des Falls annimmt. Die Geschichte von Herodes und Herodes, der Jakobus ermorden lässt und merkt, dass es dem Volk gefällt, verhaftet er auch noch Petrus, um auch ihn hinrichten zu lassen. Eine ganz starke Wachmannschaft lässt Petrus nicht aus den Augen. Und die Gemeinde betet Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. Die ganze Gemeinde beschäftigt nur ein Gedanke. Muss Petrus jetzt wirklich uns genommen werden? Das wäre ja katastrophal. Das ist doch Petrus, der Fels, die Stütze der Gemeinde. Und es geschah ein Wunder. Der Engel erscheint und führt Petrus hinaus aus dem Gefängnis. Es ist ein starkes Zeugnis. Kommt dann nicht die berechtigte Frage auf, warum hat der Engel denn nichts für Jakobus unternommen? Hat die Gemeinde für Jakobus nicht inständig genug gebetet? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Gemeinde für Jakobus mit nicht weniger Vertrauen gebetet hat und nicht weniger stark geliebt ihn hat. Aber geschehen ist das, was Gott beschlossen hat. Wir landen immer wieder bei der Frage des Sinns vom Gebet. Wenn wir uns damit einverstanden erklären, dass der Menschenwille nicht den Gotteswillen brechen kann und das auch unsinnig ist, denn Gott weiß es besser, was gut für uns ist, für dich und für mich. Das ist doch offensichtlich und unterstreicht unser Vertrauen zu Gott. Genauso wie ich einem Arzt vertraue, wenn ich mich auf den OP-Tisch lege. Ich vertraue ihm doch. In desto mehr vertraue ich Gott. Und es steht für mich außer Frage, dass Gott und sein Wille für mein Wohl gut sind. Nochmal zu der Frage, lohnt sich, hat es Sinn zu beten? Will ich einfach klar und deutlich sagen, ja, es lohnt. Auch wenn ich Gott um etwas nach meinem Ermessen bitte, weiß ich, dass sein Wille richtig ist. Im Grunde genommen nehme ich schon an, den Willen Gottes, und bin mit ihm einverstanden. Ergibt das Gebet des Glaubens für mich doch einen Sinn. Das Interessante am Ganzen finde ich, dass Gott immer am Wirken ist. Gott macht keine Pause. Er ist der Schöpfer. Tag für Tag bewirkt er etwas in seiner Welt. Es ist sein Wesen und uns bezieht er in sein Wirken hinein. Ich denke, wenn wir Gott und sein Wesen, seinen Willen und in auch einer gewissen Weise begreifen oder verstehen, dann werden wir in sein Tun eingebunden. Wenn ein Mensch um etwas bittet, richtet er seine Fragen, seine Bitten an Gott direkt. Und wenn Gott darauf antwortet, gebraucht er in den meisten Fällen andere Menschen. Gott hat schon immer, seit Anfang der Geschichte, den Menschen dazu auserkoren, Gemeinschaft mit ihm zu haben, als Partner. Zum Beispiel zum Hauptmann Cornelius kommt ein Engel und sagt, deine Gebete und Treue und dein Einsatz für die Armen sind vor Gott gekommen. Das heißt, Cornelius betete und hielt sich an die Gebote, so wie er es wusste und verstand. Da kommt ein Engel und sagt, hier hast du eine Adresse, hier ein Name, von einem Menschen, den du zu dir rufen sollst. Er wird dir das Wort verkündigen, das dir und deinem Haus Rettung bringt. Gott schickt einen Engel. Wer anderer wäre eigentlich besser geeignet, Cornelius die frohe Botschaft zu verkündigen? Gott gebraucht Petrus. Gott sprach zu Mose am Dornbusch: Ich habe das Klagen und Weinen des Volkes gehört. Das Volk erkennt, dass sie in eine feste Sklaverei geraten sind und darum flehen sie zu Gott. Gott hört sie und schickt einen Menschen, Mose. Dieser Mensch wird mit so viel Vollmacht ausgestattet und wird gesandt. Er wehrt sich zwar und bringt einige Ausreden, aber Gott stattet ihn mit der nötigen Kraft aus und erwählt ihn, um zu antworten auf die Gebete des Volkes. Und noch ein Beispiel. Irgendein Äthiopier war in Jerusalem im Tempel. Er sucht Gott, er ehrt ihn und betet ihn an. Und so war es, so wie er es kann und so wie er es weiß. Er ehrt Gott nach dem Maße seiner Erkenntnis. Er macht sich auf den Rückweg vielleicht auch etwas enttäuscht, weil er als Fremdling nicht weiter als in den Vorhof rein darf, wo er für sich eine Schriftrolle Jesajas ergattern kann. Jetzt auf dem Weg nach Hause liest er sie und versteht auch nur noch Bahnhof. Und da schickt Gott ihm Philippus vorbei. Wieso? Na, weil dieser Äthiopier zu Gott betet, so wie er es kann. Der Heilige Geist sagt Philippus: Geh auf die einsame Straße. Und schon wieder, wer wäre besser als der Heilige Geist geeignet, dem Eunuchen die Schrift zu offenbaren? Nein, es wird ein Mensch einbezogen in den Prozess. In den Prozess, den Gott auf jeden Fall auf dieser Erde wirkt. Es geht so viel, geschieht so viel in der Welt. Es wird so viel unternommen und geplant. Und ich denke, dass es auch eine ganze Menge Werke von uns, den Geschöpfen gibt, die an Gott vorbei geplant und gewirtschaftet werden. Im Philipperbrief steht: Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Sowas kann nur Gott bewerkstelligen. Sogar den Wunsch, etwas zu tun, zu wollen und das Gelingen nach seinem Willen, all das kommt von Gott. Wenn ich diesen Gedanken versuche, rückwärts abzuspielen, wird klar, es gibt eine Aufgabe oder ein Projekt und Gott will mich in dieses Projekt einbeziehen. Er will mich dabei haben. Dabei bin ich ziemlich ahnungslos, was Gottes Pläne betrifft, bin aber erfüllt vom Verlangen, es zu tun. Zugegeben, nicht in jedem steigt so ein Verlangen hoch. Ich denke, so etwas geschieht mit Menschen auch, die viel Zeit in Gottes Gegenwart und seiner Nähe verbringen, die ihm danken wollen und danken, ihm die Ehre bringen und ehrlich gesagt an Wünschen und Verlangen mangelt es uns mit Sicherheit nicht. Nur nicht jeder Wunsch ist von Gott hervorgerufen, das glaube ich. Es ist erstaunlich, wie kreativ dann der Berufene wird. Er organisiert Mitarbeiter, er findet Finanzen und was sonst noch nötig ist. Und auf einmal bestimmt diese Aufgabe sein ganzes Leben. Man sagt, er lebt diese Aufgabe. Dieses Bild zeigt, also es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Menschen, die Gott in seinen Plan einbezieht, werden durch den Heiligen Geist befähigt, große Aufgaben zu erledigen. Und wir sehen daran ein großes Maß an Glauben, das sich darin äußerte, Gott über allem zu stellen, zu sehen. Über allem, das bedeutet über dem, was da war, über dem, was zurzeit ist und auch über dem, was einmal sein wird. Und mit diesem Verständnis betete auch Elia und etliche Priester, sowie auch die Apostel und auch die erste Gemeinde. Mit welchem Verständnis beten wir? In der Offenbarung lesen wir, ich bin das A und das O. So spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Setzen wir darauf unsere Zuversicht. Wird das möglich, was bisher unmöglich war? Gott selbst, der schenkt uns durch seinen Geist die Kraft für schwierige oder schwere Zeiten. Und wenn wir versagen, dann lässt er uns nicht einfach fallen, sondern er hilft uns immer wieder auf, was immer war. Und er kommt, nur er allein ist der Herr. Amen.